Am 15. Mai 1955 wird der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet. Einer der Unterzeichner ist Außenminister Leopold Figl von der ÖVP. Es fällt eines der heute bekanntesten Zitate der Zweiten Republik.
Österreich ist frei!
Innerhalb von 4 Jahrzehnten hatte Österreich 4 Herrschaftssysteme kennengelernt. Bis 1918 die Monarchie, von 1918 bis 1933-34 die Demokratie, von 1933 bis 1938 die christlich-soziale Kanzlerdiktatur und von 1938 bis 1945 die Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten, die das europäische Judentum vernichtete.
Die Erfahrung macht die Demokratie zur bestmöglichen Form der politischen Ordnung. Und wie Hannah Arendt gesagt hat, was haben wir denn, wenn nicht die Erfahrung?
Sagt der Politologe Anton Pelinker und beschreibt das Ideal dieser Regierungsform.
Demokratie ist eben nicht nur Mehrheitsherrschaft. Demokratie ist auch und vor allem Mehrheitsherrschaft, aber auch garantierter Schutz für Minderheiten und Einzelpersonen, über die auch die Mehrheit nicht verfügen kann. Das ist das allgemeine Demokratieverständnis. Das ist die Konsequenz der Universalität der Menschenrechte, die ja geschützt sind unter anderem durch den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Das heißt, die Mehrheit kann regieren, aber sie kann nicht alles.
In Demokratien geht die Regierung durch Wahlen des Staatsvolkes hervor. Freie Wahlen sind eines ihrer Grundmerkmale. Die Demokratie ist keine Selbstverständlichkeit. Unter Druck setzen sie gewählte Autokraten, die ihre Macht ausbauen wollen, politische Apathie, strategische Desinformation und mangelnde Teilhabe bestimmter Bevölkerungsgruppen. 1/3 der Österreicherinnen und Österreicher vertritt die Ansicht, dass man die Demokratie etwas einschränken könnte. Das ist das Ergebnis des Demokratiemonitors des Politik- und Sozialforschungsinstituts SORA.
Da fehlt eben drunter, dass zum Beispiel die Rechte der Opposition eingeschränkt werden, die Unabhängigkeit der Gerichte eingeschränkt werden, die Freiheit der Medien und auch noch die Meinungsfreiheit und die Versammlungsfreiheit. Das sind diese 5 Punkte und da können sich die Menschen entweder eines oder mehr davon vorstellen.
Sagt die Sozialforscherin Martina Zandonella von SORA. Aber 2/3 der Bevölkerung, sprich die Mehrheit, will das Gegenteil, nämlich den Ausbau der Demokratie, vor allem 2 Dinge.
Im Besonderen die Medienfreiheit zum Beispiel ist etwas, wo die Österreicherinnen und Österreicher viel mehr Freiheit gerne hätten und viel mehr Unabhängigkeit.
Und sie wollen mehr Beteiligungsmöglichkeiten.
Und das betrifft eben zum Beispiel ihr soziales Umfeld. Also wenn sich in ihrer Wohnumgebung was verändert, dann hätten die Menschen gerne die Möglichkeit, dass sie dann mitsprechen können. Aber natürlich auch dann auf Ebene des Parlaments, wo sie das Gefühl haben, dass da schon sehr viele Dinge passieren, wo sie irgendwie außen vor gelassen sind.
Wer an der Demokratie teilnimmt, sprich wählen geht, das hat sich in den vergangenen 100 Jahren radikal geändert. Das ist das Ergebnis einer Studie am Beispiel Wien. Waren 1918/19 noch die Arbeiterbezirke diejenigen, die sich am stärksten beteiligten, sind es heute die bürgerlichen Bezirke. Aus Studien aus Deutschland und den USA ist bekannt, dass die Wahlbeteiligung dort besonders stark gesunken ist, wo Menschen besonders prekär leben. Die Politologin Tamara Ees ist Obfrau der IG Demokratie, einem Verein, der sich für die Förderung der demokratischen Kultur einsetzt.
Gerade in den Sozialwissenschaften, wo man schon erkannt hat, dass die Beteiligung an der Politik nicht so individuell ist, wie wir denken, sondern dass sie aus dem sozialen Kontext gesehen werden muss, gibt es zum Beispiel Überlegungen, überhaupt erstmals eine Wahlpflicht einzuführen, um eben hier den politischen Willen wirklich des Elektorats erfassen zu können. Oder zum Beispiel eine Wahllotterie einzuführen, einen Preis oder mehrere Preise auszuschreiben für alle, die an der Wahl teilnehmen. Bulgarien hat das 2005 versucht. Ähnliche Überlegungen gibt es in Arizona, Los Angeles, weltweit. Es ist auf den ersten Blick, ja, mit einem sehr liberalen Anspruch, möchte man es vielleicht nicht umsetzen oder jemanden zu verpflichten, weil es ist ja eben ein Recht. Aber andererseits, der Staat könnte auch ein Interesse an einer wählenden und partizipierenden Bevölkerung haben und könnte das zum Beispiel über Wahlpflicht, Wahllotterie erfüllen.
Ein anderes Beispiel ist Schweden. Dort gibt es sogenannte Superwahlsonntage. Das heißt, man wählt alle seine Vertreter an einem Tag, vom Gemeinderat bis zur Nationalrätin. Der Grund dahinter ist, dass Nationalratswahlen stärker mobilisieren als Landtags-, Gemeinderats- oder auch EU-Wahlen und abseits von Wahlen.
Ich würde Demokratie stärken, indem ich mehr in partizipative Elemente, Instrumente und Organisationsformen auch investieren würde. Das ist nämlich tatsächlich auch eine Investitions- und Budgetfrage. Also Demokratie muss mir etwas wert sein.
Irland nimmt hier eine Vorreiterrolle ein. Dort haben sich mittlerweile Bürgerräte etabliert.
Irland macht jetzt eben ein qualitatives Losverfahren, wo eigentlich die Bevölkerung repräsentiert werden soll. Also es werden da 99 Bürgerinnen und Bürger gewählt, Hälfte Männer, Hälfte Frauen. Dann wird eben auch noch in verschiedene Altersgruppen eingeteilt, Berufsabschlussgruppen, Einkommensgruppen, regionale Verteilung über Irland. Und diese Menschen treffen sich dann über ein Jahr hinweg an mehreren Wochenenden und besprechen brennende gesellschaftspolitische Fragen, können da auch Experten und Expertinnen hören und sich eine Meinung bilden.
Bürgerräte gibt es in Irland seit 2016. Die öffentliche Hand übernimmt die Spesen, die den Bürgern wegen der Teilnahme an den rund 10 Treffen pro Jahr entstehen. Die Teilnahme ist an die Staatsbürgerschaft gebunden. Bisher wurden von den Bürgerräten die unterschiedlichsten Themen behandelt. Die gleichgeschlechtliche Ehe, das Wahlrecht ab 17, die Liberalisierung der Abtreibungsgesetze, die Amtsdauer des Präsidenten, die alternde Bevölkerung und die Klimakrise. Die Treffen werden moderiert, es finden intensive Debatten statt. Danach geben die Bürgerräte Empfehlungen an die Regierung und das Parlament ab.
Das Parlament hat dann eben so darauf reagiert, das dann eben auch anzunehmen und der Gesamtbevölkerung Irlands einem Referendum vorzulegen. Und da sehen wir schon aus Studien, dass allein dieser lange Prozess, in dem einfache Menschen und eben nicht nur Parteipolitiker einbezogen sind, dass das allgemein die Vertrauenswerte in Irland in die Politik sehr gesteigert hat, dass es auch die Wahlteilnahme und die Teilnahme an Referenden erhöht hat. Und wir sehen gerade bei den Teilnehmern der Citizens Assembly, dass sich da jetzt immer wieder auch Menschen finden, die sagen, ich werde jetzt in meiner lokalen Gemeinde aktiv. Und das tun sie, weil sie eben gelernt haben, auch ich kann mich informieren, auch ich kann mir eine politische Meinung bilden und ich werde dann auch gehört und ich habe Einfluss. Und die Chance darauf, gezogen zu werden, ist für alle gleich. Und Gleichheit ist eine immer noch zu verwirklichende Grundidee der Demokratie.
Die Politologin Tamara Ees bezeichnet Bürgerräte als demokratische Kulturleistung. Auch deshalb, weil dort Menschen miteinander in Kontakt kommen und mit anderen Meinungen.
Mit meiner Meinung hundertprozentig durchzukommen, schaffe ich in der Diktatur. Aber die Demokratie lebt vom Kompromiss. Und gerade Bürgerräte und Bürgerversammlungen schaffen auch wieder Orte der Begegnung und des Austausches. Und auch das schafft Vertrauen, wenn ich jemanden, der ganz anderer Meinung ist, aber mal kennenlerne und mir anhöre, was der oder diejenige zu sagen hat. Das ist nämlich auch in der Demokratie ganz wichtig, solidarische Entscheidungen zu treffen. Selbst wenn das für mich nicht hundertprozentig in Ordnung ist, aber wenn ich erkennen kann, warum das jemand anderen so wichtig ist oder warum das für den anderen eine bestimmte Werthaltung auch beinhaltet, kann ich sagen, okay, das betrifft mich vielleicht nicht, wie in Irland irgendwelche Abtreibungsgesetze, kann ich sagen, ja, vielleicht als Mann betrifft mich das nicht oder als ältere Frau sage ich, das wird mich nicht mehr betreffen. Aber trotzdem kann ich eine solidarische Haltung entwickeln, die ich vor allem durch Begegnung erlernen, ja, und auch sich verstärken lässt.
In Frankfurt, Deutschland, findet im kommenden Jahr ein sogenannter Demokratiekonvent statt. Initiiert von der Zivilgesellschaft werden die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger ausgelost. Diskutiert wird, wie die Demokratie verbessert werden könnte. In Österreich haben nur die beiden Bundesländer Salzburg und Vorarlberg die demokratische Partizipation der Bevölkerung in ihrer Landesverfassung verankert.
In der Vorarlberger Landesverfassung ist es nun sogar möglich, dass diese Bürgerräte nicht nur von oben, das heißt von der Landesregierung eingesetzt werden, sondern mit 1000 Unterschriften können das auch die Bürgerinnen und Bürger einfordern. Und sowas wäre doch auch für alle anderen Bundesländer, wenn nicht auch für Österreich gesamt gesehen schön. Mehr Mut würde ich mir wünschen für die Demokratie in Österreich.
Beteiligung schafft Vertrauen in die Politik, zeigt das Beispiel Irland. Das Beispiel Slowenien macht deutlich, dass Transparenz ebenfalls vertrauensfördernd wirkt. Denn dort gibt es eine unabhängige staatliche Behörde für Informationsfreiheit. Sie setzt durch, dass Bürgerinnen und Bürger Zugang zu Informationen bekommen, etwa wenn sie in Erfahrung bringen wollen, wie viel eine öffentliche Anschaffung oder ein öffentlicher Auftrag kostet oder wenn sie eine wissenschaftliche Studie einsehen wollen, die ein Ministerium beauftragt hat. Die Behörde genießt seit Jahren die höchsten Vertrauenswerte innerhalb der Bevölkerung, nicht nur höhere als alle politischen Parteien sowie Politiker und Politikerinnen, sondern auch höhere als die Kirche oder die Feuerwehr. Slowenien hat den Vorteil, dass es seine Demokratie in den 1990ern aufbaute, sagt der US-Politologe Steven Levitsky, Co-Autor des Buches »Wie Demokratien sterben«. Er betont, dass Slowenien damals auf die Erfahrungen anderer Demokratien hat aufbauen können, vor allem was neue Institutionen und Kontrollorgane betrifft.
So they were free of this two-century legacy and were able to look around and think about in a very open, flexible way about what might work. I think all democracies need to do that.
Slowenien belegt in internationalen Informationsfreiheitsrankings regelmäßig Spitzenplätze. Österreich findet sich hingegen regelmäßig auf dem letzten Platz wieder. Denn hier ist das aus Zeiten der Monarchie stammende Amtsgeheimnis in der Verfassung verankert. Weltweit boomen seit den 2000er Jahren sogenannte Sunshine Laws. Gesetze also, die Licht ins Dunkel der staatlichen Verwaltung und Bürokratie bringen und den Staatsapparat transparenter machen.
In den meisten westlichen Demokratien sind die Institutionen schon sehr alt. Im Fall der USA fast 200 Jahre. In Westeuropa gehen sie auf das späte 19. bzw. frühe 20. Jahrhundert zurück. Und seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs funktionieren sie dort auch sehr gut. Diese Institutionen brauchen wir freilich auch weiterhin, aber die Zeiten ändern sich. Die Menschen und die Gesellschaften ändern sich, die Wirtschaft ändert sich. Und daher ist es sehr wichtig, dass sich auch demokratische Institutionen weiterentwickeln, beziehungsweise wir neue demokratische Institutionen schaffen.
So Steven Levitsky. Einem Mehr an Transparenz, dem kann auch die Digitalexpertin und Buchautorin Ingrid Brodnik viel abgewinnen. Insbesondere, was einen neuen Gefahrenherd für die Demokratie betrifft. In den sozialen Medien werden Falschmeldungen massenhaft und strategisch verbreitet. Das zeigt etwa die Brexit-Kampagne in Großbritannien, der US-Präsidentschaftswahlkampf 2016 und die Präsidentschaftswahl in Brasilien vor wenigen Wochen. Auch die österreichische Nationalratswahl im Jahr 2017 blieb nicht davon verschont.
Wir haben auch ein Problem in Wahlkämpfen, dass nämlich mit Intransparenz gearbeitet wird. Das klassische Beispiel wäre die Nationalratswahl 2017 gewesen, wo anonyme Facebook-Pages gestartet worden sind, wie die Wahrheit über Sebastian Kurz, wo Schmutzwäsche über den politischen Gegner verbreitet worden ist. Es gab mehrere solche Seiten, auch die Wahrheit über Christian Kern. Die hatten alle eines gemein, da wurde nicht gesagt, wer dahinter steckt. Und das ist schon mal ein Wahnsinn, dass Facebook das ermöglicht hat, weil diese Seiten haben auch Werbung geschaltet. Also diese Seiten haben mitten im Wahlkampf versucht, Stimmung zu machen. Sie haben Facebook Geld gegeben und sie hatten kein richtiges Impressum. Und das hat Facebook zugelassen.
Die Seite Die Wahrheit über Sebastian Kurz stammte aus den Reihen der SPÖ. Nach diversen Skandalen hat Facebook zugesagt, künftig für mehr Transparenz zu sorgen. Ingrid Brodnik hält es für falsch, sich nur auf die globalen Internetplattformen und deren Tun zu verlassen.
In den USA gibt es im Wahlkampf schon solche politische Archive, wo ich nachlesen kann, alles sehen kann, was ein politischer Akteur geworben hat. Das gibt es noch nicht, aber das kommt wahrscheinlich auch bei uns in Europa. Ich glaube, wir sollten hier Mindestregeln der Transparenz im Wahlkampf machen. Und eine Regel könnte sein, dass jeder politische Akteur, jede wahlwerbende Partei verpflichtet ist, im Wahlkampf offenzulegen, was sie wirbt, mit welchen Seiten und an welche Zielgruppen.
Ingrid Brodnik ist die Autorin des Buches »Lügen im Netz«, das vor kurzem in zweiter überarbeiteter Auflage im Brandstätter Verlag erschienen ist. Darin erklärt sie unter anderem, wie Nutzerinnen und Nutzer Falschmeldungen erkennen können. Am vergangenen Wochenende hat das Online-Medium BuzzFeed ausgewertet, was 2018 die am stärksten kursierenden Falschmeldungen im deutschen Sprachraum gewesen sind. Einige der Ergebnisse: Besonders erfolgreiche Falschmeldungen hatten 2018 auf Facebook wesentlich mehr Likes, Kommentare und Shares als noch im Jahr 2017. Angela Merkel und Flüchtlinge sind die beiden Hauptzielscheiben von Lügen im Netz. Am stärksten verbreitet werden diese Falschmeldungen von der AfD. Und die 8 erfolgreichsten Falschmeldungen hatten auf Facebook mehr Interaktionen als die Meldungen von Bild, Spiegel, Welt oder Stern. Mit Ausnahme eines Artikels der Süddeutschen Zeitung. Es sind die Algorithmen von Facebook, die Falschmeldungen so viel Reichweite und Resonanz verschaffen. Die Schlussfolgerung von Ingrid Brodnik, es braucht nicht nur algorithmische Transparenz, sondern auch Regulierung.
Ich glaube, dass wir so ein bisschen die Frage stellen müssten, wie könnte ein öffentlich-rechtliches Internet aussehen? Weil wir derzeit eigentlich lauter Plattformen haben, die darauf abzielen, Werbung zu verkaufen. Und es scheint so zu sein, dass diese Seiten oft so designt sind, dass man viel Zeit dort verbringt, dass man möglichst viel Werbung sieht. Und der Weg, wie das oft passiert, sind unseriöse Inhalte. Im klassischen Journalismus gibt es kommerzielle Medien, es gibt bessere, es gibt schlechtere Medien und es gibt den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der als Schutzwall oder so als Sicherheitsinstrument eingeführt worden ist, wo eine möglichst sachliche und aufgeklärte Debatte stattfinden soll. Und da ist die Frage, wie könnte so ein Internet oder wie könnte eine Plattform aussehen?
Ingrid Brodnik vergleicht die aktuelle Phase des Internet mit der Frühzeit des Automobils. Wichtige Sicherheitsinstrumente, vom Scheibenwischer über Gurte bis zu Airbags, seien erst nach und nach entwickelt und eingebaut worden. Sie argumentiert, dass es nun für das Internet mehr Sicherheitsmechanismen geben müsse, um seinen Missbrauch zu verhindern.
Man könnte auch die Frage stellen, wird es am Ende darauf hinauslaufen, dass ein Riese wie Facebook verpflichtet wird, seine Algorithmen öffentlich-rechtlich auszulegen? Das heißt, dass das Standard-Setting des Algorithmus möglichst neutral ist und dass der Bürger sich dann vielleicht nachjustieren kann, also sich sehr wohl die Möglichkeit habe, es zu ändern, nur dass das Standard-Setting nicht Emotionalisierung die ganze Zeit heißt. Und da sind wir meilenweit davon entfernt, aber ich glaube, auf lange Sicht wird es um Regulierung gehen müssen, große Plattformen, dass die einerseits ihre Verantwortung wahrnehmen und andererseits, dass sie unsere demokratischen Idealen stärker entsprechen.
Medienpluralität, Meinungs- und Pressefreiheit sind für die politische Willensbildung unerlässlich. Weitere Säulen der Demokratie sind die Gewaltenteilung und die Rechtsstaatlichkeit sowie die Wahrung der Grund- und Menschenrechte. Darüber sollte intensiver kommuniziert werden, auch um Bewusstsein zu schaffen, sagen zwei Experten auf die Frage, wie sie die Demokratie stärken würden. Der Zeithistoriker Oliver Radkolb von der Universität Wien und der Politologe Anton Pelinka.
Ich würde die politische Bildung massiv stärken. Das halte ich für das Wichtigste. Zu informieren, aber jetzt nicht im Sinne eines staatsbürgerlichen Pflichtunterrichts, der dann abgeprüft wird, sondern zu vermitteln, dass Politik Spaß machen kann, dass er etwas Spielerisches hat und die Demokratie erlaubt, mit der Politik spielerisch umzugehen. Allein schon, dass Wahlergebnisse offen sind. Allein das ist ja etwas, was auch spannend ist. Also dieses Spannungselement in Verbindung mit Sachwissen zu vermitteln, das würde ich für das Allerwichtigste halten.
Sagt Anton Pelinka. Dass es in diesem Feld Bedarf gibt, zeigt der Demokratiemonitor des Politik- und Sozialforschungsinstituts SORA. Aus Sicht der befragten 16- bis 26-Jährigen ist die politische Bildung an den Schulen stark ausbaufähig. Mehr als die Hälfte will zu wenig darüber gelernt haben, was die Rechte der Bürgerinnen und Bürger sind und wie man politische Debatten führt. Und über 40% geben an, zu wenig gelernt zu haben, wie man sich beteiligen kann und wie man die Qualität politischer Berichterstattung beurteilen kann. Oliver Radkolb.
Es ist auch wichtig, nicht nur über Demokratie zu dozieren und das zu lehren, sondern auch darüber zu diskutieren. Also, dass man versucht, die Debatte stärker in die Gesellschaft zu bringen. So wie man das beispielsweise vor dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union gemacht hat, 94, 93, 92, wo es in ganz Österreich auf verschiedensten Ebenen von auch vielen zivilgesellschaftlichen Organisationen intensive Diskussionen und Debatten über Vor- und Nachteile des EU-Beitritts gegeben hat. Also man müsste wieder Demokratie diskursfähig machen, und zwar abseits von Wahlkämpfen oder irgendwelchen Parteiprogrammen und innerparteilichen Diskussionen.
Ein mögliches Thema wären Verfassung und Grundrechte, um so mehr Bewusstsein für die Grundsätze der Demokratie zu entwickeln, sagt Oliver Radkolb.
Europa hat einen extrem hohen Grundrechtskatalog. Es ist auch möglich, vor europäischen Gerichtshöfen zu klagen. Und das ist ein besonderer Wert, um den uns eigentlich viele Kontinente und Länder beneiden. Aber das nimmt kaum jemand als positiv wahr. Also hier einfach mehr zu übersetzen, was es für großartige Entwicklungen gibt und gleichzeitig einfach die soziale Auseinanderentwicklung auf einem sehr hohen Niveau, aber doch eine Auseinanderentwicklung im sozialen und ökonomischen Bereich zum politischen Thema auch macht.
Laut dem Demokratiemonitor von SORA sind nur 40% jener Personen, die ihre finanzielle Absicherung für die Zukunft als sehr schlecht einschätzen, mit dem Funktionieren des politischen Systems zufrieden. Bei denen, die ihre finanzielle Absicherung für die Zukunft als sehr gut einschätzen, sind es 77%. Nicht nur das Vertrauen in die Politik, auch die demokratische Beteiligung hängt von den Ressourcen Bildung und Geld ab. Sei es die Teilnahme an Wahlen, das Engagement in Vereinen oder Bürgerinitiativen oder die Mitgliedschaft in Parteien und Interessensvertretungen.
It is a daily endeavor to strengthen democracy,
sagt Ivan Vejvoda. Er hat den Zusammenbruch des sozialistischen Jugoslawien miterlebt und die schwierige Übergangsphase in Richtung Demokratie, die bis heute nicht abgeschlossen ist. Nach Stationen in Großbritannien und den USA leitet Ivan Vejvoda nun das Europe's Futures Programm am Institut für die Wissenschaft vom Menschen in Wien. Seine Einschätzung: Letzten Endes hängt die Demokratie von uns allen ab.
Democracy was conquered by we the people.
Die Demokratie wurde von uns Menschen erkämpft, von Menschen, die mehr Freiheit wollten, mehr Rechte, mehr Chancen. Und wenn wir uns derzeit bewusst werden, dass Demokratien bröckeln und wir das auch in unserem Alltag zu spüren bekommen, dann müssen wir aufstehen und uns zivilgesellschaftlich organisieren. Wir müssen uns selbst und unsere Mitbürger daran erinnern, warum es die Demokratie gibt, wie wir sie erhalten können und dass die Gefahr nie völlig gebannt ist.